Danke, Marcel, für die Einleitung und euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich hier so rausschaue. Mir wäre es am liebsten, mit euch allen jetzt irgendwie in den Park zu gehen und da die Predigt zu halten und einfach die Sonne genießen zu können. Aber jetzt müssen wir mit diesen Räumen vorlieb nehmen. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte gleich mit einer der häufigsten Fragen anfangen, die in der Gemeinde in der einen oder anderen Variante zu hören ist. Und sie lautet: Was darf ein Christ? Was darf ein Christ? Manch einer scheint sich einen Katalog der Do's und Don'ts des Christenlebens zu wünschen. Ne? Eine Liste darüber, was ein Christ tun darf und was nicht. Was, wann immer eine Entscheidung zu fällen ist, könnte man dann vielleicht in diesem Katalog blättern und gucken, ja, darf ein Christ diese oder jene Musik hören? Darf er so und so viel Geld für seinen Urlaub ausgeben? Und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen wir dahin, dass wir feststellen, diesen Katalog gibt es nicht, den gibt es auch nicht in diesem Detaillierungsgrad in der Bibel. Aber was wir in der Bibel finden, sind Richtlinien. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes, der uns gegeben ist, können wir als mündige Christen im Rahmen dieser Richtlinien unterwegs sein. Wir sind jetzt im 1. Korintherbrief in der Mitte angekommen, 1. Korinther Kapitel 8. Und eine Bibelausgabe überschreibt dieses Kapitel mit vom Essen des Götzenopferfleisches. Klingt super spannend, oder? Vom Essen des Götzenopferfleisches. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal euch mit dieser Frage gequält habt, als ihr im Restaurant saßt: Soll ich jetzt dieses Götzenopferfleisch bestellen? Vermutlich nicht so oft passiert und ausnahmsweise nicht wegen Corona. Können wir jetzt diesen Abschnitt überspringen, der die Kapitel 8 und 9 und 10 umfasst? Tatsächlich bin ich überzeugt, dass unser heutiges Kapitel eine ganz, ganz zentrale Aussage des 1. Korintherbriefes enthält. Und ich auch davon überzeugt bin, dass 50% aller Gemeindeprobleme nicht existieren würden, wenn die Richtlinien, die wir jetzt in diesem Kapitel finden, von allen verinnerlicht und umgesetzt werden würden. Jetzt wollen wir aber erstmal Gottes Wort selbst aufschlagen, und wer eine Bibel hat, schlagt mit mir 1. Korinther Kapitel 8 auf. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung und werde dann in der Predigt auch Vers für Vers durchgehen. Also es hilft danach auch, die Bibel nicht zuzuschlagen oder die App zu schließen, sondern dran zu bleiben. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, ich lese ab Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen vom Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie es bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen siehst, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich nicht meinem Bruder damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Und ich möchte kurz noch ein Gebet sprechen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir noch einmal für dein Wort und dass es lebendig ist. Und sei du der Redende. Rede zu unseren Herzen, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast und dass das, was wir gerade auch im 1. Korinther 8 gelesen haben, von Bedeutung ist in unserem persönlichen Leben, in unserem Glaubensleben, in unserem Gemeindeleben und schenkt, dass dein Wort uns verändert. Amen. Ja, um diesen Text richtig zu verstehen, wollen wir uns kurz mal vor Augen führen, was das eigentliche Problem der Korinther war. Und ich möchte euch mal auf eine Zeitreise mitnehmen ins erste Jahrhundert. In jeder größeren Stadt der damaligen griechisch-römischen Welt gab es Tempel, die verschiedenen Gottheiten gewidmet waren. Und als drittgrößte Stadt im Römischen Reich gab es in Korinth mindestens 10 solcher heidnischen Tempel. Und was wurde da gemacht? Naja, vor allem geopfert, ja, diesen Gottheiten. Und das lief so ab, dass ein Mensch, der opfern wollte, mit seinem Tier hin ist. Das Tier wurde der Gottheit geweiht, es wurde geschlachtet und ein Teil des Tieres wurde dort auf dem Altar verbrannt. Und ein anderer Teil des Fleisches hat er selbst mitbekommen, dass er es essen konnte. Und einen weiteren Teil konnte der Priester mitnehmen, dass er es essen konnte. Und weil so viel geopfert wurde, blieb dann aber so viel übrig für den Priester, dass er es verkauft hat. Entweder auf dem Fleischmarkt oder direkt im Tempel. Das kann man sich so vorstellen, dass die Tempel in aller Regel neben diesem ganzen Kultplatz eine Art Restaurant hatten. Und in diesem Restaurant, ja, wurde dieses Fleisch der Tiere, die geopfert wurden, zum Verzehr angeboten. Man hat diejenigen gefunden, die geopfert haben, die haben dann ihr Fleischanteil vielleicht da gegessen. Und andere sind zugestoßen, weil das Fleisch dort besonders gut war. Es wurden ja vor allem die besseren Tiere gebracht in den Tempel. Es war also auch sehr gutes, sehr frisches Fleisch. Und andere sind einfach deswegen ins Restaurant, weil die Stimmung da gut war. Es war ein geselliges Beisammensein. Und jetzt gab es in der Gemeinde die Frage, was darf ein Christ? Darf ein Christ in diesen Tempel gehen? Oder darf ein Christ überhaupt Fleisch essen, das möglicherweise zuvor den Götzen geweiht wurde und anderswo dann in der Stadt verkauft wurde? Nur auf dem normalen Fleischmarkt. Und für die einen war ganz klar, never ever ein absolutes No-Go. In Korinth gab es viele Judenchristen und die meisten werden vor Augen gehabt haben, dass in 2. Mose 34, 15 ganz klar davor gewarnt wird, mit Heiden zusammen Götzen zu opfern und auch ganz ausdrücklich von ihren Schlachtopfern zu essen. Absolutes No-Go. Und dann gab es auch in Korinth Heidenchristen, die ihr Leben lang bis zu ihrer Bekehrung in diese Tempel gegangen sind und den Götzen geopfert haben. Und die sich dann aber bekehrt haben und gesagt haben, also mit diesem ganzen Götzenzeugs wollen wir überhaupt nichts mehr zu tun haben und wir wollen weder in diesen Tempel gehen, noch geweihtes Fleisch essen. Das erinnert uns an unser altes Leben und dieses alte Leben haben wir hinter uns gelassen, um Christus nachzufolgen. Bitte verschont uns damit. Und vermutlich haben sich einige fast einen Sport draus gemacht, nachzuforschen auf dem Fleischmarkt, na welches Fleisch wurde dargebracht und welches nicht und dass sie dann ja auch immer Fleisch gegessen haben, das nicht irgendwelchen Göttern geweiht wurde. Aber dann gab es auch andere Christen, die gesagt haben, also dieser ganze Hokuspokus da in den Tempeln, das ist doch absolut lächerlich. Es gibt doch nur einen wahren Gott, unseren Herrn Jesus Christus. Und ob ein Tier vor irgendeiner Skulptur geweiht wurde oder nicht, das ist doch völlig wurscht. Hauptsache, das Steak schmeckt. Und einige gingen dann so weit, dass sie dann auch in diese Restaurants gegangen sind am Götzentempel und da dann, wie sie meinten, eben das besonders gute, frische Fleisch genossen haben oder die besondere, lustige Gesellschaft dort genossen haben. Was darf ein Christ? Diese Frage stellten die Korinther dem Paulus in einem Brief, der uns nicht erhalten geblieben ist. Aber die Antwort von Paulus, den haben wir hier im ersten Korintherbrief. Und augenscheinlich hat die Fraktion, die die ganze Sache mit den Götzen als besonders unproblematisch gesehen hat, Paulus gefragt, nach dem Motto, ja, sag mal Paulus, wir wissen doch aus theologischer Sicht, es gibt nur einen Gott und die Götzen der Heiden, das sind alles Nichtse. Und du meinst doch sicherlich auch, dass man sich jetzt keinen Kopf darüber machen sollte, dieses Fleisch zu essen oder nicht. Das spielt doch alles überhaupt keine Rolle. Diese Aussage der Korinther greift Paulus auf und sagt in Vers 1, ja, wir alle haben Erkenntnis. Ja, ihr Korinther habt Erkenntnis und ich habe auch Erkenntnis und ihr habt wahrscheinlich sauber theologisch gearbeitet und seid zu einem Schluss gekommen, aber gleich vorneweg nennt Paulus sein wichtigstes Anliegen und er sagt, ja, wir haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht aber auf, die Liebe baut auf. Und was Paulus hier gleich zu Beginn sagen möchte, ist, wenn nur das Ergebnis eurer theologischen Arbeit, eurer Bibelarbeit über die Existenz oder Nicht-Existenz anderer Götter euer Handeln bestimmt, dann seid ihr auf dem Holzweg. Ihr könnt euch Bonuspunkte auf die Schulter kleben, ja, ich habe hier irgendwas Tolles erkannt, aber vor Gott sind diese Bonuspunkte wertlos. Ihr bildet euch ein, diese große Wahrheit erkannt zu haben, alles gar kein Problem, es gibt ja nur den einen Gott, aber damit helft ihr noch niemanden. Ihr baut nicht auf, ihr baut keine Gemeinde auf, wenn ihr eure Erkenntnis mit aller Gewalt durchboxt. Das, was eine Gemeinde aufbaut, ist die Liebe. Diese Agape-Liebe, die bereit ist, sich für andere aufzuopfern, anstatt ohne Rücksicht auf Verluste, auf sein Recht und auf seine Erkenntnisse zu pochen. Vers 2. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Das heißt, wenn jemand der Auffassung ist, dass es im Leben nur auf eine Antwort auf die Frage, was darf ich als Christ tun, ankommt, dann hat er noch gar nichts begriffen. Und denn nachdem wir wissen, was ich tun darf als Christ und was ich nicht tun darf, muss die nächste Frage lauten, wie kann ich diese Erkenntnis so umsetzen, dass ich dadurch nicht mich selbst, sondern meine Glaubensgeschwister erbaue, dass ich ihnen weiterhelfe auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Und diese Frage kann ich nur beantworten, wenn die Liebe mein Herz erfüllt. Deswegen sagt Paulus, die Liebe baut auf. Und zuallererst geht es hier um die Liebe zu Gott. Vers 3, wer Gott liebt, ist von ihm erkannt. Wer Gott liebt, ist von ihm erkannt. Gott klatscht nicht in die Hände, wenn jemand sein Theologiestudium mit lauter Einsen bestanden hat. Gott ist nicht beeindruckt, wenn wir 1000 Bibelverse auswendig sagen können. Gott freut sich nicht, wenn wir lediglich die Offenbarung verstehen und jeden Vers der Offenbarung richtig auslegen können. Durch Wissen kann Gott niemanden beeindrucken. Durch Wissen kann ich Menschen beeindrucken, kann ich euch beeindrucken, ihr könnt mich beeindrucken, aber durch Wissen können wir Gott nicht beeindrucken. Jakobus sagt einmal, also der Teufel, der weiß auch ganz viele Dinge, die sogar richtig sind, hilft ihm aber nichts, ne? Wenn jemand aber Gott liebt, der ist von Gott erkannt, heißt es. Und auf den achtet Gott, den liebt Gott. Das Wort erkennen wird in der Bibel für eine ganz enge, sogar intime Beziehung gebraucht. Und die ist zwischen Gott und uns vorhanden, wenn wir ihn lieben. Und das schließt zwar ein, dass wir etwas über Gott wissen, weil wie können wir jemanden lieben, über den wir nichts wissen, aber es geht weit über Wissen hinaus. Und die Liebe besteht sogar dann, wenn unser Wissen bruchstückhaft ist. Und die Bibel kennt viele Persönlichkeiten, die keine großen Theologen waren, die Gott geliebt hat. Ich denke an die Witwe, die ihr Zentstück in den Opferkasten geworfen hat, oder viele Frauen, die Jesus nachgefolgt haben. Ich denke, viele von ihnen waren sogar Analphabeten, aber sie haben den Herrn geliebt und darauf hat der Herr Acht gehabt. Das ist so dieses Fundament, das Paulus jetzt legt und darauf baut er auf und sagt, okay, also diese aufopfernde Agape-Liebe muss die treibende Kraft bei unseren Entscheidungen sein Und dann kommt er auf diese ganz praktische Frage der Korinther zurück, was das Götzenopferfleisch angeht. Was darf ich nun? Und in Vers 4 greift er die Meinung dann einiger Gelehrter auf und in Korinth und sagt, ja, stimmt, ihr habt recht, wir wissen, dass es keine wahren Götzen gibt, neben unserem Gott. Es gibt nur den einen Gott, Jahwe, so wie es auch im jüdischen Glaubensbekenntnis heißt, das Shema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Daran lässt sich nicht rütteln. Die Götzen der Heiden, das sind Statuen aus Holz, aus Stein, aus Metall, die bewegen sich keinen Millimeter, die können nicht helfen, sie können auch das Fleisch nicht vergiften. Zwar werden sie, Vers 5, Götter genannt, aber Vers 6, es gibt nur den einen großen Gott. Und ich finde es dann so schön, wie es ist, beim Lesen sieht so aus, als ob es dann Paulus überkommt und er, wenn er über diesen Gott spricht, einfach in einen Lobpreis verfällt und sagt, ja, es gibt für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Er ist der Schöpfer, er hat uns erschaffen. Auch das Fleisch, um das es hier geht, kommt nicht von einem Götzen, sondern von dem einen herrlichen Schöpfer, von dem alle Dinge sind. Und wir sind für ihn erschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben durch seinen Sohn Jesus Christus. Auf diese Gemeinschaft zwischen dem Kind Gottes und seinem himmlischen Vater, darauf kommt es an. Und alles andere erstmal, diese ganzen Götzen, und das ist alles Nebenkriegsschauplatz. Es geht um die Beziehung zwischen dem Kind Gottes und seinem himmlischen Vater. Scheinbar stellt sich Paulus jetzt in der Frage, was darf ein Christ, auf die Seite derjenigen, die argumentiert haben, dass es gar keine Götzen gibt, die diesen Namen verdienen und deswegen das Fleisch, das ihnen geopfert wurde, bedenkenlos gegessen werden konnte. Paulus hält sich hier noch ein bisschen zurück. Zwei Kapitel weiter geht er ins Detail und sagt, dass es dann schon noch mal einen Unterschied macht, ob ich einfach so auf den Markt gehe und Fleisch kaufe oder diese Restaurants am Götzentempel besuche. Aber hier hält er sich zurück und sagt, ja, es stimmt, es gibt nur einen Gott und Paulus verbietet nicht, dieses Fleisch zu essen. Fleisch wird nicht grundsätzlich dadurch verdorben, dass es vorab einem Götzen geweiht wurde. Wenn ich jetzt einen Glückspfennig in meiner Tasche hätte, dann haftet diesem Pfennig nichts Gefährliches an. Da haftet kein weder Segen noch Fluch dran, das ist eine ganz normale Münze. Das einzige Gefährliche ist, wenn ich meinen Glauben daran hänge, dass diese Münze mir hilft. Aber diese Münze selbst, die kann auch nichts dafür. Das bleibt halt Kupfer oder was auch immer. Und so kann man sich das mit dem Götzenopferfleisch vorstellen. Es ist erstmal ein Stück Fleisch, egal was darüber gesagt wurde. Soweit zur Erkenntnis. Aber was machen wir jetzt daraus? Welche praktischen Schlüsse ziehe ich daraus? Und Paulus sagt, ihr wisst, es gibt Geschwister, die sehen es nicht so wie ihr. Vers 7. Es gibt Geschwister, die haben ihr Leben lang bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Christen wurden, dieses Fleisch untrennbar mit Götzenkult verbunden. Würden sie das Fleisch essen, denken sie unablässig an den Götzenkult, von dem sie sich erst losgesagt haben und bekommen dadurch ein schlechtes Gewissen. Paulus nennt sie hier Geschwister mit einem schwachen Gewissen und vermutlich gebraucht er hier das Wort, mit denen diese Geschwister von anderen Christen bezeichnet wurden, die diese Bedenken nicht hatten. Vielleicht wurden sie in der Gemeinde so ein bisschen verächtlich als, naja, diejenigen mit dem schwachen Gewissen genannt. Und einige mit vermeintlich starkem Gewissen werden zu den Schwachen gesagt haben, naja, habt euch doch nicht so, beweist doch jetzt mal endlich, dass ihr eurem Gott vertraut, indem ihr da jetzt nicht so rummacht und kommt einfach mal mit und esst dieses Fleisch und zeigt dadurch, dass es euch nichts ausmacht. Überwindet doch mal euer schwaches Gewissen. Und hier fährt Paulus zum ersten Mal hart rein und sagt, ihr Lieben, so nicht. Man wächst nicht in Glauben, indem man gegen sein Gewissen handelt. Das, was wir essen oder nicht essen, Vers 8, bringt uns nicht näher zu Gott. Wenn wir voller Glaubensmut essen, wird uns Gott nicht auf die Schulter klopfen und sagen, boah, was bist du für ein toller Christ, du isst dieses Götzenopferfleisch und beweist dadurch, dass die Götzen nichts sind. Das wird nicht passieren. Und andersherum, wenn jemand nicht isst, wird Gott ihn nicht deswegen tadeln und sagen, ja, hör mal zu, was bist du für ein schwacher Christ. Also Paulus sagt erstmal hier, wie Gott auf diejenigen achtet, die essen oder nicht essen. Er sagt, naja, Gott hat viele Maßstäbe, an denen er uns misst, aber dazu gehört nicht, ob wir jetzt von diesem Fleisch essen oder nicht. Und Paulus warnt die sogenannten Starken und sagt, okay, ihr habt anscheinend den Durchblick. Ihr wisst, was Götzen euch anhaben können, nämlich nichts. Es sind tote Götzen. Aber wenn ihr wirklich verstanden habt, worum es geht, dann achtet, Vers 9, darauf, dass ihr euren Glaubensgeschwistern nicht zum Anstoß werdet. Dann achtet darauf, dass sich eure Glaubensgeschwister nicht ärgern oder gegen ihr eigenes Gewissen handeln. Und um es ganz klar zum Ausdruck zu bringen, richtet er sich dann an diejenigen, die da völlig schmerzfrei in diese Götzentempel gegangen sind und in die Restaurants dort. Und in Kapitel 10 wird er dann das nochmal kritisch begutachten, ob es für einen Christ wirklich in Ordnung ist, an diesem Ort des Götzenkultes zu sein. Aber hier geht es dem Paulus nicht um ihr Leben, sondern das Leben der Glaubensgeschwister, also die dieses sogenannte schwache Gewissen haben. Und Paulus sagt zu den Starken, wenn ihr aufgrund eurer theologischen Erkenntnis wirklich meint, euch einfach in den Götzentempel setzen zu können, und nehmen wir mal für einen Augenblick an, dass das für an und für sich okay wäre, und hier noch ein Bruder oder eine Schwester mit hineingezogen wird, obwohl dieser Bruder oder diese Schwester ein schwaches Gewissen hat und dann in einen Riesenkonflikt kommt, wisst ihr was, ihr Lieben, ihr Starken, dann zeigt ihr, dass ihr rein gar nichts vom christlichen Glauben verstanden habt. Ihr macht euch damit schuldig, dass ihr Geschwister in einem Gewissenskonflikt gestürzt habt und sie möglicherweise in eine Glaubenskrise kommen. Es ist schon viele Jahre her, da traf ich auf Christen, die super akribisch untersucht haben, welcher Artikel im Supermarkt oder Drogeriemarkt esoterisch behandelt wurden. Das war in den 90er Jahren. Da gab es noch kein Internet, wo man jetzt fundiert recherchieren konnte. Und da kursierten so Pamphlete, ne? Also so kleine Traktate, die dann irgendwie vermeintlich darüber aufgeklärt haben und so Artikel aufgelistet haben, ne? Worüber gependelt wurde oder irgendwas Okkultes gesprochen wurde oder was auch immer. Ich muss sagen, kein blassen Schimmer, was davon gestimmt hat oder nicht. Es hat mich tatsächlich nicht sonderlich interessiert. Aber die Frage war, wie bei den Korinthern damals in den Gemeinden, wo das kursierte, was darf ein Christ? Darf er diese Artikel gebrauchen? Ne? Meine Meinung damals war, alles mit Danksagung genießen, nicht weiter forschen. Und sollte da jemand einen Spruch getan haben, wie mit dieser Münze, wird es mir nicht schaden. Aber worum geht's? Wenn ich jetzt weiß, da sind Geschwister, die damit Probleme haben, ist es nicht meine Berufung, ihnen jetzt bewusst so einen Artikel zu schenken, sagen, jetzt beweist mal euren Glauben, dass ihr euch diese Salbe, wo ihr Probleme mit habt, aufs Gesicht streicht. Klartext redet Paulus dann im Vers 11, denn so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Und hier wird die ganze Dramatik der Situation sichtbar. Da, wo Christen ohne Rücksicht auf Verluste das umsetzen, von dem sie überzeugt sind, dass sie es dürfen, drohen andere Christen zugrunde zu gehen, für die Christus alles gegeben hat. Meine Lieben, der Tod Jesu am Kreuz verleiht unseren Brüdern, unseren Schwestern, uns, die wir hier sitzen, ihren unvorstellbaren Wert. Also der Wert deiner Geschwister hängt nicht damit zusammen, dass sie alles so sehen wie du und dass sie in allem auf einer Linie sind mit euch, sondern der Wert eurer Geschwister hängt damit zusammen, dass Christus für sie gestorben ist und alles für sie gegeben hat. Und diese Sicht möchte Paulus hier mitteilen. Und wenn wir dies im Blick haben, ich denke mal, das bewahrt uns auch ein ganzes Stück weit vor allzu großer Rücksichtslosigkeit. Und es gibt Wichtigeres, als im Recht zu sein. Es gibt sogar Wichtigeres, als theologisch im Recht zu sein. Wer mich kennt, weiß, dass ich leidenschaftlich gerne über alle möglichen theologischen Fragen diskutiere. Muss ich sagen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie ich das, was ich erkannt habe, auslebe, vor allem, wenn es sich jetzt nicht um Dinge handelt, die das Heil oder die Ehre Gottes betreffen. Also immerhin, Hier geht es um Essen und Trinken, es geht um ein Mittagessen. Und deswegen redet dieser Text zu mir. Es gibt zig Sachen, die mir nicht nur gefallen, sondern auf die ich auch aus Sicht der Bibel objektiv ein Recht hätte. Aber dann geht es darum, ob ich dieses Recht auch durchdrücke oder ob ich erkenne, dass es Gott darum geht, dass Menschen in ihrem Glaubensleben ermutigt werden und nicht durch meine Rücksichtslosigkeit zu Fall kommen. Einige wissen, ich bin in Südfrankreich aufgewachsen und dort haben alle Christen die Erkenntnis, dass ein guter Rotwein zu einem guten Mittagessen passt. Ich habe das theologisch untersucht und kam zu dem Schluss, ja, völlig unproblematisch. Jesus hat Wasser in Wein gewandelt. Paulus sagt dem Timotheus, hör mal zu, trink nicht nur Wasser, sondern auch etwas Wein um deines schwachen Magens willen. Und als Familie hatten wir damals viel Kontakt zu Freunden aus den Vereinigten Staaten. Und für viele Christen in den USA ist Alkohol ein absolutes No-Go. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit meiner Erkenntnis, dass zu einem guten Essen ein Rotwein passt? Lade ich die Geschwister ein und halte ihnen erstmal einen theologischen Vortrag darüber, dass das doch überhaupt kein Problem ist und proste ihnen zu? Oder bin ich bereit, in ihrer Gegenwart auch mal auf einen Wein zu verzichten? Etwas weniger lang zurück, eine junge Frau stieß in einer Gemeinde dazu und das war eine begabte Musikerin und unter anderem konnte sie auf einem Cajon wunderbar spielen, also den Rhythmus schlagen und das haben wir als Gemeinde nötig gehabt. Und eines Tages kam sie zu mir und sagte, ja, sie würde dieses Instrument nicht mehr spielen wollen, weil zwei Geschwister im Trommelspiel ein Problem sahen. Es sei ihrer Meinung nach kein biblisches Instrument, sondern irgendwie hätte einen heidnischen Ursprung. Meine erste Reaktion war, das finde ich ja unmöglich. Sofort habe ich Psalm 150 zitiert, ne, dass wir Gott doch mit allen Instrumenten, die wir irgendwie zur Verfügung haben, loben sollen. Und dann zu Hause dachte ich, na, diese Schwester hat, glaube ich, das Herz am richtigen Fleck. Sei mal dahingestellt, ob zwei Geschwister jetzt den Musikkurs einer ganzen Gemeinde bestimmen sollen. Das ist jetzt mal ein eigenes Thema. Möchte ich nicht drauf eingehen. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir alle eine solche Haltung hätten, ich bin zum Verzicht bereit, obwohl ich das Recht dazu hätte, obwohl es mir Spaß macht, obwohl ich begabt bin, um andere Geschwister und aus Liebe zu ihnen zurückzustehen, um ihnen keinen Anstoß zu geben, Geschwister, für die Christus gestorben sind. Wenn wir diese Haltung hätten, ich glaube, dann sähe es in vielen Gemeinden ganz anders aus. Und so hat diese junge Schwester mir quasi eine Predigt gehalten durch ihr Verhalten. Und eine solche Haltung ist wirklich Erkenntnis. Eine solche Haltung beweist, hier hat jemand erkannt, wie er erkennen soll und ist darüber hinaus Zeugnis einer geistlichen Reife. Vers 12 zeigt uns, wohin das Verhalten derjenigen führt, die meinen, ihre Sicht anderen aufdrücken zu können. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Geschwistern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Diejenigen also, gerade diejenigen, die meinen, Christus theologisch ganz nah zu sein, 100% auf der richtigen Spur und verächtlich auf diejenigen schauen, die ihre Erkenntnis nicht teilen, die stehen nicht nur in Gefahr, sich gegenüber den Geschwistern zu versündigen, sie stehen in Gefahr, sich gegenüber Christus zu versündigen. Und wenn wir eines mitnehmen wollen, Christus ist immer an der Seite der Schwachen zu finden. Christus ist immer an der Seite derjenigen zu finden, die über die andere spotten oder lachen. Und ganz selten, dass Christus auf der Seite der hochgeistlichen Theologen ist, in aller Regel nicht. Christus ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Nicht für die Starken, sondern für die Schwachen. Christus ist bei denen, auf die viele herabschauen. Und es wird mal der Tag kommen, wo das dann offenbar wird und wo viele beschämt werden, wie sie mit ihren Geschwistern umgegangen sind. Und ihr wisst, ich habe nichts gegen ein fundiertes Bibelwissen. Ich habe selbst Theologie studiert und Ich bin davon überzeugt, dass wir alle gut daran tun, eine feste Theologie auch unter unseren Füßen zu haben, um unseren Weg zu gehen. Gar keine Frage. Auch Paulus war ein begeisterter Theologe. Er hat auch Theologie studiert. Wir sollen die Wahrheit Gottes verstehen. Darum hat uns Gott seine Wahrheit auch offenbart. Aber zur Wahrheit und zur Liebe Gottes gehört, dass wir ernsthaft überlegen, was unseren Glaubensgeschwistern weiterhilft. Denn Christus identifiziert sich mit ihnen. Und wer sich an den Schwächsten versündigt, der greift Christus an. Das ist die Botschaft hier, die wir in diesem Text haben. Und deswegen verbietet es sich auch, über solche zu spotten, die vermeintlich unsere Erkenntnis nicht haben. Und es verbietet sich, so von oben herab zu sagen, naja, der hat halt ein schwaches Gewissen. Naja, der ist noch nicht so weit. Der meint das nicht tun zu dürfen. Und so. Und so leicht fallen wir in so eine Falle, dass wir ihn vielleicht nicht direkt ins Gesicht, aber irgendwie hintenrum irgendwie verächtlich daherkommen. Und ihr Lieben, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist Sünde gegenüber Christus, der für sie gestorben ist. Und als Vorbild zeigt uns Paulus im allerletzten Vers seine persönliche Haltung. Wie gesagt, es geht hier um die Frage des Mittagessens. Das, was auf den Tisch kommt. Nicht um eine Frage der Kategorie, ist Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden? Da kämpft Paulus dann etwas weiter im ersten Korintherbrief dafür. Hier geht es um sein Mittagessen und Paulus sagt im Vers 13, bevor wegen meines Mittagessens jemand in Glaubensnöte kommt, bin ich eher bereit, mein Leben lang ganz auf Fleisch zu verzichten. Also Paulus war bereit, auf Dinge zu verzichten, auf die er Recht und Anspruch hatte, aber er hat gesagt, es gibt etwas Wichtigeres als mein Recht und Anspruch. Und wer nicht hier Vegetarier ist, wird sehen, dass das wirklich auch ein Opfer war. Also ich könnte jetzt nicht so leichtfertig sagen, oh, was soll's, dann esse ich halt ein Leben lang kein Fleisch mehr. Paulus hat es gesagt. Er sagt also, wenn das wirklich der Punkt des Anstoßes ist, Konjunktiv, ne? Also sollte das wirklich der Punkt sein, an dem sich entscheidet, ob jemand im Glauben weiterkommt oder zurückgeworfen wird, dann bin ich bereit, mein Leben lang auf Fleisch zu verzichten. Ja, und ich möchte mit einer Frage an uns alle schließen. Sind auch wir bereit, auf das Durchsetzen unserer Erkenntnis zu verzichten, wenn durch unseren Verzicht auch nur einem Menschen geholfen wird, dass er ein Problem weniger im Glaubensleben hat? Und sei es vielleicht, dass er einfach etwas weniger Unruhe in seinem Glaubensleben hat. Und ich kann euch versprechen, jeder von uns hat ein Gebiet, wo er verzichten müsste und wahrscheinlich schmerzhaft verzichten müsste. Und vielleicht geht es nicht um Fleisch, sondern um Wein oder um Kleidung oder Musik oder die Erkenntnis, wie ein Gottesdienstablauf aussehen soll. Keine Sorge, im Laufe unseres Lebens werden wir an einen Punkt gelangen, wo sich diese Frage stellt. Wir haben die Erkenntnis, wie es doch eigentlich sein müsste. Und dann ist jemand, der diese Erkenntnis nicht hat. Und die Frage an mich: Muss ich das jetzt durchboxen oder bin ich bereit, zurückzustehen? Und unser Herr, schenke uns, dass wir den Wert unserer Geschwister sehen, dass wir sie so sehen, wie Christus sie sieht. Und Christus hat sein Leben für sie gegeben, sein Blut vergossen. Paulus war bereit, auf Fleisch zu verzichten. Und auf was sind wir bereit? Und der Lohn für unseren Verzicht wird sein, dass Gott uns genau dafür segnen wird. Denn Gott ist auf der Seite derjenigen, die wertachten, die er selbst wertachtet. Und wenn Gott sieht, dass wir die wertachten, für die er alles gegeben hat, da wird sich Gott nicht schenken lassen, sondern mit seinem Segen zurückkommen. Amen.